kurz vor. Mein Name ist Uwe Willing. Ich bin mit meiner Frau Iris. Heute hier, wir kommen aus dem nördlichen Saarland, aus dem Landkreis St. Wendel. Wir sind seit 38 Jahren verheiratet. Wir haben 2 Kinder und 5 Enkelkinder. Und geistig sind wir zu Hause in der VMF, die Vereinigten Missionsfreunde. Ja, soweit sind überall dort in Saarland, wo gebetet wird. Und ja, wir haben uns vor einiger Zeit, vor einigen Jahren, hat Gott uns so geführt, dass wir nennen das unsere Reise ans Vaterherz Gottes. Da sind wir immer noch dabei. Die Reise haben wir immer noch nicht abgeschlossen. Wir erleben immer wieder neue Facetten dieses Vaterherzens, von dem wir eben auch so schön gesungen haben. Vater, ich komme jetzt zu dir, und das ist das, was unser Leben ausmacht. Und das ist das, was ich uns auch wünsche, was ich auch heute mitgebracht habe, unsere Reise ans Vaterherz, Herzen Gottes, das so viele Facetten hat. Und ich glaube, dass es Gott darum geht, dass wir einfach tiefer und konkreter in dieses Leben an seinem Herzen einsteigen. Und ihr Lieben, nicht nur wir brauchen das, das braucht auch die Welt um uns herum, dieses Zeugnis von der Vaterliebe Gottes. Und es geht eigentlich im Wesentlichen darum, dass wir an diesem Vaterherzen leben und dass wir als Bürger des Reiches Gottes leben. Das war mir eigentlich nie so bewusst. Ich bin schon lange im Glauben mit meiner Frau zusammen. Über 30 Jahre, glaube ich, oder noch länger. Nee, noch 30 Jahre reichen, oder? Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall. Machst du denn die Folie 1? Es geht uns einfach darum, dass, was mir auffällt, in dieser Zeit, dieses Vaterherz Gottes zu erleben, Gott zeigt mir keine neuen Dinge. Das ist das Überraschende. Aber er zeigt mir die alten Dinge, die ich glaube, erkannt zu haben, tiefer, intensiver und mehr von ihm ausgehend. Und das ist es, was es eigentlich ausmacht. Diese gelebte Beziehung mit ihm. Und ich habe uns heute einen dieser Aspekte, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, mitgebracht, nämlich Frieden. Frieden sei mit euch. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium ein paar Verse vor, aus dem 20. Kapitel. Und da begegnet Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung. Und da heißt es in Vers 19b, mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann in Vers 21a, Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal. Und beim zweiten Besuch von Jesus nach seiner Auferstehung bei seinen Jüngern, da ging es darum, den Thomas zu überzeugen. Auch da sagt Jesus in Vers 26b, Friede sei mit euch. Also offensichtlich ist dieser Friede etwas, das für Jesus wichtig ist und das die Jünger auch notwendig hatten. So spricht er es ihnen hier 3-mal nach seiner Auferstehung nacheinander zu. Mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung gibt Jesus uns die Möglichkeit, Kinder Gottes zu werden. Und als erstes nach seiner Auferstehung spricht er diesen Frieden aus. Will er Ihnen und uns diesen Frieden schenken? Und ihr Lieben, es geht dabei nicht um ein politisches Programm, sondern es geht um unseren inneren Zustand. Das griechische Wort, das unser Wort Frieden wiedergibt, beinhaltet vor allem den Moment der Ruhe, das Moment der Ruhe. dass Jesus unmittelbar nach seiner Auferstehung seinen Jüngern diesen Frieden zuspricht, das zeigt, dass der heile und geordnete Zustand zwischen Gott und den Menschen nach dem Kreuz wiederhergestellt ist. Durch seinen Opfertod hat Jesus unser Leben gerechtfertigt und unser Leben kann heil werden. Gerechtfertigt und geborgen können wir in der Gegenwart Gottes Frieden haben. Und zwar trotz schlimmster äußerer Unruhe, trotz einer friedlosen Umgebung, wie wir sie wohl alle kennen. Und es geht dabei nicht um ein Leugnen von Problemen, die uns sehr wohl den Frieden rauben können, sondern es geht um ein Ausgerichtetsein, auf unseren Vater. Die Welt um uns herum will uns mit ihrem Unfrieden anstecken. Die Frage, die ich mir persönlich stelle, ist: Kann ich dabei in Gottes Frieden ruhen? Bitte die Folie 2. Das ist ein interessanter Untertitel, den meine Frau mir gestern gesagt hat zu meiner Predigt. Ruhe in Frieden schon bevor du stirbst. Sie kam gestern ganz aufgebracht, lächelnd und hat gesagt: Schatzi, ich habe den besten Titel für deine Predigt. Ruhe in Frieden bevor du stirbst. Aber wie komme ich denn jetzt in diesen Frieden, den Jesus uns schenken will? Ich habe heute 3 Punkte mitgebracht, mit denen der Vater an meiner persönlichen Einstellung gefeilt hat. Also das, was ich euch heute erzähle, ist eigentlich das, was in meinem Tagebuch steht zu diesem Thema. Wobei ich sagen muss, dass Frieden nichts ist, was ich als beständigen Zustand einmal erreicht habe und ihn dann immer habe. Sondern es ist etwas, auf was ich mich immer wieder neu einlassen muss und auch einlassen will. Es bedeutet Kampf. Unser Friede, mein Friede, habe ich gemerkt, ist ein umkämpftes Gebiet. Und der erste Punkt, der mir dabei klar wurde, bitte die 3. Folie: Suche nicht das problemlose Leben. Suche nicht das problemlose Leben. Les Wheaton, das ist ein ehemaliger Missionar von unserer Missionsgesellschaft, er ist jetzt Pastor in England, hat auch einige Bücher geschrieben, der hat einmal gesagt: Friede ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern der ständige und vertrauensvolle Fokus auf die Treue Gottes. Wisst ihr, wir suchen das problemlose Leben. Das ist ganz normal. Wir suchen Wege, die problemlos erscheinen. Aber, das wissen wir alle, ein Leben ohne Probleme ist nicht realistisch. Schlichtweg gibt es das nicht. Und wir sollten unsere Augen davon nicht verschließen. Wenn wir in Problemen stehen, dann ist das Normalität. Aber ihr Lieben, Probleme haben das Potenzial, unseren Gott klein zu machen. Ich erzähle euch eine Geschichte aus der Bibel. Da geht es um die 12 Kundschafter, die Mose ausgesandt hat, um das verheißene Land zu erkunden. Wir finden sie in 4. Mose, im Kapitel 13 und 14. Die wurden ausgesandt und sollten das Land erkunden. 12 Kundschafter. Und sie kamen alle 12 zurück. Und als sie zurückkamen, kann man Erstaunliches beobachten. 10 von den 12 schaukelten in ihrem Bericht die Probleme so hoch, dass die Umsetzung der Verheißung, die Gott selbst die Gott selbst gegeben hat, unmöglich war. Und dass sie sich schließlich klein vorkamen wie die Heuschrecken. Kennt ihr das? Ich kenne das. Wenn sich die Probleme so hochschaukeln, dass wir uns klein vorkommen wie Heuschrecken. In ihren Augen ist Gottes Vorhaben unmöglich. Wird Gottes Vorhaben unmöglich? Nur zwei von den 12 rechnen trotz der gleichen Herausforderung mit der Treue Gottes. Und für sie ist Gottes Plan umsetzbar. Wie ist das möglich? 10 schauen auf sich, auf ihre Möglichkeiten und auf die Probleme. Und sie werden zu Heuschrecken. Für sie stehen Gottes Zusagen nicht mehr im Mittelpunkt ihres Denkens, sondern die Probleme. Ich kenne das sehr gut. Die Probleme stehen im Mittelpunkt und Gott wird kleiner. Und man kommt sich vor wie eine Heuschrecke. Sie sehen ihre Ausgangsposition und sie sehen das Ziel, das zu erreichen gilt, und sie rechnen nicht mit Gottes Eingreifen. Und dazwischen stehen unüberwindbar die Riesen. Sie kommen nicht ans Ziel wegen dieser Riesen. Sie lassen sich ihr Vertrauen auf Gott rauben. Und sie kommen in Unruhe und stecken das Volk um sie herum an. 2 dagegen sehen die gleichen Probleme. Aber sie rechnen mit ihrem Gott. Sie rechnen mit seiner Treue. Sie wissen zwar nicht, wie Gott die Zusagen umsetzen will, aber sie vertrauen ihm. Sie konnten trotz der gleichen Probleme in ihrem Gott ruhen. Ihr Lieben, wenn wir unsere Probleme, und das sage ich aus eigener Erfahrung, wenn wir unsere Probleme von allen Seiten betrachten und versuchen, sie zu analysieren, dann besteht die Gefahr, dass wir sie überbewerten, dass sie uns den Frieden rauben. Und wir fühlen uns schließlich klein, immer kleiner und werden zu Heuschrecken. Heuschrecken vor Riesen. Und sogar unser Gott verliert in unserer Wahrnehmung zunehmend an Macht und Stärke. Wisst ihr, bei mir ist das mittlerweile so, dass ich kurz vor der Panik, bevor ich in Panik verfalle, mich nochmal besinne, da gibt es einen Gott, der hat Möglichkeiten. Und ihr Lieben, realistisch gesehen haben wir keine Chance, wenn wir nicht mit der Treue Gottes rechnen. Friede ist möglich, trotz Problemen. Und wenn uns diese Probleme in die Arme Gottes treiben und wir es ausschließen, dass er es nicht gut meint mit uns, dann werden Probleme zum Nährboden für unseren inneren Frieden. Wenn wir auf die Treue unseres Vaters setzen, bist du bereit, deine Probleme zu sehen, ohne sie überzubewerten und gleichzeitig anzuerkennen, dass es den einen gibt, der mit diesen Problemen etwas in dir oder auch für dich verändern will. Oft beten wir nur darum, dass Gott etwas für mich verändert, aber manchmal will Gott es auch in mir verändern. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber ich weiß, dass er etwas macht. Ich weiß auch nicht, ob Gott es so macht, wie ich es möchte, aber ich weiß, dass er etwas macht. Wisst ihr, Frieden braucht die Gewissheit, dass die Dinge bei Gott enden. Unser innerer Friede braucht die Gewissheit, dass die Dinge bei Gott enden. Bei niemandem sonst. Und das ist wichtig für unsere Ausrichtung auf die Treue Gottes. Du musst nicht die Details kennen. Bitte Folie 4. Du musst nicht die Details kennen seines Planes. Und das ist oft unser Problem. Ich möchte den als Planer und Baulehrer, ich wollte jetzt schon fast sagen, ehemaliger Baulehrer, in 5 Tagen bin ich ehemaliger Baulehrer. Aber ich plane alle Details einer Baustelle, alle. Wenn ich, bevor die Backe anrollen, sage ich immer, habe ich die Sache schon 5-mal gebaut in meinem Kopf. Und dann funktioniert das. Und ich möchte natürlich auch in meinem Leben die Details wissen, aber es ist nicht so. Gott zeigt mir nicht die Details. Ich soll nur wissen, dass er es macht. Überlass ihm die Lösung. Und das fällt mir wirklich schwer. Überlass ihm die Lösung und lass dich auf seinen Frieden ein. Und ich weiß, von was ich rede. Glaubt mir. Das ist eines der größten Probleme, die ich habe, dass ich den Plan nicht kenne. Ich habe ja gesagt, ich habe 3 Punkte mitgebracht. Das war der erste. Der zweite ist noch schlimmer. Bitte Folie 5. Überprüfe deine Bedingungen. Ich wollte zuerst sagen, lass deine Bedingungen los. Ich habe es jetzt etwas abgeschwächt. Überprüfe deine Bedingungen. Bedingungen haben die Eigenschaft, unser Herz zu teilen und uns damit unseren Frieden zu bauen. Wenn ich mir vorstelle, das war so in der Zeit, als Gott mir das gezeigt hat, das steht auch so in meinem Tagebuch, wenn ich mir vorstelle, nur mal ganz kurz, versucht euch das mal vorzustellen, ohne Bedingungen zu leben und stattdessen mein Herz ungeteilt auf den Vater ausrichte, dann ahne ich, von welchem Frieden Jesus spricht. Friede sei mit euch. Ich habe gemerkt, dass mein persönlicher Frieden an Bedingungen geknüpft ist. Vor einiger Zeit hat Gott mir eine interessante Frage gestellt in meiner Gebetszeit. Als ich gebetet habe, dass sein Wille geschieht, hat er mich gefragt, willst du das? Willst du, dass mein Wille geschieht? Oder willst du nicht lieber doch deinen Willen? Ich habe nicht darauf geantwortet. Willst du, dass in deinem Leben mein Wille geschieht? Meine Vorstellungen von meinem Leben beeinflussen mich und mein Verhalten entscheidend. Das ist, glaube ich, bei jedem so. Mein inneres Gleichgewicht, ich habe hier gesagt, war abhängig, aber ich würde sagen, war und ist abhängig. Ich lerne es. Mein inneres Gleichgewicht war abhängig davon, in welchem Maße sich meine Vorstellungen erfüllen. Wenn sich etwas so erfüllt, wie ich hoffe, dann kann ich glücklich sein und Frieden haben. Kennt ihr das? Eine dieser Geschichten steht im Johannesevangelium im 11. Kapitel. Finde ich sehr interessant. Da geht es um den Tod von Lazarus. Zunächst ist Lazarus ja nur krank. Und Jesus ist an einem anderen Ort. Und da bekommt Jesus diese Nachricht, dass sein Freund krank ist. Und was macht er? Er wartet. Er wartet. Ich habe gedacht, Herr, was? Mein Freund ist krank, einer meiner besten Freunde ist krank, ich bin im Urlaub und ich warte. Schließlich stirbt Lazarus sogar und dann kommt Jesus ans Grab. Und Martha, die Schwester von Lazarus, geht ihm entgegen und sagt, jetzt hört mal zu, was sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, Klammer auf, dann, Klammer zu, wäre mein Bruder nicht gestorben. Hört ihr diesen leichten Vorwurf? Wenn du hier gewesen wärst, aber du warst es nicht. Für Martha läuft es gerade nicht so, wie sie dachte. Wie viel Unverständnis habe ich für Gottes Wege mit mir? Wie oft habe ich zu kurz gedacht in meinem Leben? Warum rechne ich so wenig damit, dass wir wirklich alle Dinge zum Besten geben müssen? Die Fragen stelle ich mir. Warum rechne ich so wenig damit, dass wir wirklich alle Dinge zum Besten geben? Ich predige nicht nur euch, ich predige auch mir. Am Ende dieser Geschichte, das wissen wir, steht die Verherrlichung Gottes und seines Sohnes. Lazarus wird von den Toten auferweckt. Warum rechne ich so wenig mit Gott? Unser Leben mit Gott wird behindert, das sage ich mir zuallererst. Mein Leben mit Gott wird behindert durch meine Bedingungen, die ich an mein Leben stelle. Ich glaube, dass mein Leben mit Gott erst so richtig beginnen kann, wenn ich meine Bedingungen loslasse. Dass ich erst dann wirklich Gottes Möglichkeiten erlebe, wie das Lazarus erlebt hat. Ich will euch ein Beispiel erzählen aus unserem Leben. Wir haben ein Haus, wir haben es vor langer Zeit gekauft und haben es über viele Jahre umgebaut. Und eigentlich ist es finanziell ein Wunder, dass wir das Gebäude haben. Wir hatten lange Zeit nur einen Verdienst und ich bin im öffentlichen Dienst. Das war am Anfang nicht so prickelnd. Also wir hatten nur einen Verdienst und der war auch nicht sehr hoch. Also mit normalem Denken kannst du das gar nicht erreichen. Es ist wirklich ein Wunder, dass wir das Haus haben. Jetzt steht, wie schon gesagt, in einigen Tagen meine Rente an. Und ich freue mich auch sehr darauf. Aber ich habe euch ja schon gesagt, ich bin Planer und auch Bauleiter. Und damit fing mein Problem an. Weil, wenn du in Rente bist, bist du nicht mehr kreditwürdig für die Banken. Und dann habe ich mir überlegt, was kann alles an meinem Haus zu ersetzen sein. Wir haben da zwar in den letzten Jahren einige Mittel investiert und Heizung umgebaut und Küche umgebaut, Bad, behindertengerecht gemacht und so weiter. Also altersgerecht gemacht. Auf jeden Fall ging dann bei mir typisch Beruf so die Rätsel holen, was kann alles passieren. Kurzum, alles reicht unsere finanziellen Mittel überhaupt nicht aus. Und dann merkte ich, wie ich langsam in Unfrieden kam über diese Situation. Bis ich dann sogar darauf angesprochen wurde. Und ich musste mir zuerst meine Sorgen eingestehen. Ich musste zuerst den Schritt machen, ja, ich bin im Unfrieden. Wir haben darüber gebetet und der Friede kam erst, als mir klar wurde, dass Gott uns das Haus geschenkt hat und dass es eigentlich ein Wunder ist. Meine Frau sagte, Uwe, wenn Gott es geschafft hat, dass wir das Haus haben, dann schafft er es auch, dass wir es erhalten, wenn es sein Wille ist, wenn es sein Wille ist. Aber versteht ihr, meine Bedingungen in diesem kleinen Fall, meine Bedingungen, für alles gewappnet zu sein, rauben mir meinen Frieden. Ich lerne es loszulassen, meine Planungen an ihn abzutreten und es ihm zuzutrauen, wenn es auch nicht so läuft, wie ich es will, aber es ihm zuzutrauen, dass er es gut meint mit mir, es ihm wirklich in die Hände zu geben. Wisst ihr, wir nennen ihn König. König ist der, der das Zepter in der Hand hat. König ist der, der sagt, wo es lang geht. Und König ist der, der für dich Verantwortung hat, der dich ans Ziel bringt. Loslassen, ihr Lieben, ist ein schwieriges Unterfangen, zumindest für mich. Ich muss nämlich schrittweise Kontrolle aufgeben. Ich muss Kontrolle aufgeben. Das heißt nicht, dass ich mich für meine Anliegen nicht nach Kräften einbringen soll. Aber wir sollten trotz alledem Gottes Pläne akzeptieren. Bereit sein, unsere Bedingungen aufzugeben, bereit sein, loszulassen, bereit sein, ihm zuzustimmen. Wir können damit rechnen, und wir müssen damit rechnen, dass er sich in unserem Leben verherrlichen will. Lieber Lazarus, auch wenn es vielleicht nicht so läuft, wie ich es mir erhoffe. Frieden setzt voraus, dass ich es lerne, meine Bedingungen an den Vater abzugeben. Mein Appell, lerne es, deine Gedanken frei zu machen von Wenn-Dann-Bedingungen. Bitte Folie 7. Der letzte Punkt. Damit wird es wieder positiver. Lebe unter seinem Blick. Meine Bedingungen aufzugeben und stattdessen unter seinem Blick leben. Das ist das, für was ich werbe. Sein Blick auf mir, mein Blick auf ihn. Das schützt uns, das verändert uns. Da gibt es eine erstaunliche Geschichte in Apostelgeschichte, als Stephanus gesteinigt wurde, sah er den Himmel offen und sah Jesus zu der Rechten Gottes sitzen und er steht auf. Jesus steht auf. Und dann, als Stephanus alleine diesen Anblick sieht, wird er verwandelt. Weil er kann das sprechen, was Jesus am Kreuz gesprochen hat. Er kann seinen Mördern vergeben. Vater, vergib ihnen. Er sagt es mit ein bisschen anderen Worten, aber er sagt in der Sinn, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In dem Moment, als Stephanus Jesus anguckt, wird er verwandelt, nach meiner Überzeugung. Wenn ich Jesus angucke, werde ich verwandelt in sein Bild. Das bringt ein Denken in mein Leben, das mein Leben entscheidend erweitern kann. Das Wissen um diesen wohlwollenden Blick Gottes soll mich in den Frieden führen. Weißt du, der Vater selbst weiß um deine Existenz. Der Vater hat Ja gesagt zu dir, hat dich gewollt. Und noch mehr, er will uns beraten und leiten unter seinem Blick im Psalm 32, Vers 8. Wollen wir jetzt das aufzuschlagen? Ihr könnt es euch aufschreiben und nachlesen. Heißt, du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Immer meinen Blick auf dich richten. Es gab Zeiten in meinem Leben, da wäre ich zu Tode erschrocken, wenn ich gewusst hätte, dass Gottes Blick auf mir ist. Aber im Letzten habe ich nur eine Chance, nämlich mich in das Licht Gottes zu stellen unter seinen Blick. Und dort wartet nach der Selbsterkenntnis das Kreuz Christi. Dort erfahre ich zum ersten Mal, was ich seiner Liebe wert bin. Das Kreuz. Dort weiß ich, sein Weg für mich ist von seiner Liebe vorbereitet. Sein Weg für mich ist von seiner Liebe vorbereitet. Er weiß um mein Leben. Und eine letzte biblische Geschichte aus Johannes Evangelium 1, Vers 43 bis 50, will ich euch erzählen. Unter dem Aspekt, er weiß um mein Leben. Jesus begegnet dort dem Nathanael. Jesus beruft zuerst den Philippus und dieser trifft dann den Nathanael und erzählt dem Nathanael von Jesus. Philippus führt Nathanael zu Jesus und in dem Gespräch zwischen den beiden wird ihm Nathanael klar, dass Jesus genau weiß, wo er sich aufgehalten hat, als Philippus ihn ansprach, obwohl er nicht dabei war. Jesus sieht uns. Jesus sieht dich. Sein Augenmerk gilt dir. Du bist kein Unbekannter im Himmel. Jesus hat seinen Blick auf dich gerichtet. Und das ist nicht zufällig so. Er will uns im Leben mit seinem Blick leiten. Und er will uns ans Ziel bringen. Er will uns in seinen Frieden bringen. Er will uns in ein Leben mit ihm bringen, in eine tiefere Beziehung. sein Wohlwollen, egal in welcher Situation du bist, sein Wohlwollen ist dir zugewandt. Und das nicht nur ab und zu, sondern immer. Das können unsere besten Planungen nicht leisten. Das können unsere besten Vorsorgen nicht leisten. Und es kommt noch besser. Jesus weiß um die Geschehnisse in deinem Leben. Er sieht in Nathanael schon bevor Philippus ihn rief. Das kannst du nicht planen. Du kennst dein Wort nicht. Aber wir können wissen, Jesu Blick ist mit Aufmerksamkeit auf dich gerichtet. Warum mit Aufmerksamkeit? Er sieht die Details. Er sieht die Details. Der Nathanael sitzt unter einem Baum. Für einen flüchtigen Beobachter ist es ein Baum. Jesus nennt den Baum. Er sagt, unter dem Feigenbaum. Er sieht die Details. Er erkennt den Feigenbaum, der nebensächlich ist. Wichtig ist der Nathanael. Aber er erkennt die Details. Und das alles, was Jesus dem Nathanael sagt, braucht es nicht mehr. Das alles führt den Nathanael zu der Erkenntnis: Rabbi, Meister, Gottes Sohn, König. Nathanael ist angekommen. Ich glaube, dass es Jesus in dieser Zeit darum geht, dass du näher, dass wir näher zu ihm rücken. Dass er uns näher an sein Herz ziehen will. Er möchte, dass wir genauso wie Nathanael bei ihm zu Hause sind. Egal in welcher Situation du bist. Er will, dass du bei ihm zu Hause bist. Er ruft uns in diesen neuen Lebensstil. Davon bin ich überzeugt. Du kannst ankommen bei ihm. Ein Leben, das mehr als vorher aus der Gegenwart Gottes heraus geschieht. Aus einer intensiveren Beziehung mit ihm. Verbringt Zeit mit ihm. In einem neuen Bewusstsein als sein wirklich angenommenes und geliebtes Kind, als Bürger des Reiches Gottes. Das sage ich mir immer wieder, wenn ich diese Nachrichten sehe: Ich bin nicht Bürger dieser Welt. Ich bin Bürger des Reiches Gottes. Ich bin in dieser Welt, ganz bewusst in dieser Welt. Ich bin in dieser Zeit. Gott hat einen Plan damit. Wenn ich weiß, dass sein Blick auf mein Leben und die Details in meinem Leben gerichtet ist, dann kann ich mein Leben entspannter angehen. Dann kann ich meine Probleme entspannter angehen und mich auf diesen göttlichen Blick einlassen. Mein Leben auf diesen göttlichen Blick, der die Details kennt, aufbauen und unter diesem Blick Frieden finden. Wir leben unter dem Blick eines Freundes, von dem wir sicher wissen, dass er uns liebt. Und mir fiel diese Woche in der Gebetszeit ein Satz ein, der hat sich mir ins Herz gebrannt. Seine Macht ist unbegrenzt und sein Segen uneingeschränkt. Seine Macht, egal wo du stehst, ist unbegrenzt. Und sein Segen für mich ist uneingeschränkt. Er hält nichts zurück. Und oft leben wir so, als ob es zwei Welten gäbe. Die eine, heute Sonntag und in der Gebetsstunde und in der Versammlung und bei christlichen Freunden, wo Jesus das Zepter hat. Und eine zweite, in der wir zuständig sind. Ich meine Planungen ausführe und so weiter. Und ich möchte uns heute einladen, unsere zweite Welt wirklich zu verlassen. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich bin immer noch mit einem Bein unter 2310, ich weiß nicht genau, in dieser zweiten Welt. Ich möchte uns einladen, diese zweite Welt zu verlassen, in dem Wissen, dass sein Blick uns mit Wohlwollen zugewandt ist und dass er genug ist, dass er genug ist für unser ganzes Leben. Nach meiner Erfahrung ist Frieden, innerer Frieden, nichts Festes, was ich einmal erreicht habe und dann beständig besitze, sondern etwas, auf was ich mich immer wieder neu einlassen muss, immer wieder neu darum kämpfen muss. Mit der Ausrichtung auf Jesus, meinen Herrn und König. Bitte Folie 8. Mein Appell, lerne es, unter seinem Blick zu leben und richte deinen Blick auf ihn. Ich schließe mit einem Zitat von Dallas Willard. Das Buch habe ich übrigens. Danke. Das müsst ihr euch, nehmt diesen Satz mit, dann bin ich glücklich. Und ihr müsst ihn euch, ist auch, meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, die liest auch Dallas Willard. Das beinhaltet, dieser eine Satz, kurzer Satz, beinhaltet alles, was ich euch sagen will. Unser Friede ist die Liebe und die Größe Gottes. Das müsste Folie 9 sein.
Genau.
Unser Friede ist die Liebe und die Größe Gottes. Ich wünsche uns allen, dass wir darin ruhen können. Amen.
Amen.